Mein Name ist Franz Wimmer, ich unterrichte Philosophie an der Universität Wien und mein Gesprächspartner heute ist Professor Asel Arab Lahkim Ben Ani von der Universität Fes in Marokko. Herr Professor Ben Ani, ich freue mich sehr, dass wir miteinander sprechen können und ich möchte Sie zunächst einmal einfach etwas fragen, was wir vielleicht in Österreich in der Regel gar nicht erfahren, nämlich wie steht es mit der Philosophie in Marokko? Also um meine Frage ein bisschen deutlich zu machen, muss ich sagen, dass ich lange Zeit der Meinung war, es gab überhaupt keine Philosophie oder es gibt vielleicht keine philosophische Forschung und philosophischen Unterricht in Marokko. Möglicherweise seit dem Mittelalter nicht. Wie sehen Sie das?
Guten Abend. Ich danke Ihnen für diese Einladung und ich freue mich sehr darüber. Zu Ihrer Frage würde ich sagen, dass Philosophie zurzeit ist unterrichtet in zwei oder besser in drei Abteilungen in Marokko. In Fes, in Rabat und auch seit einiger Zeit in Marrakesch. Diese Abteilung für Philosophie waren in Rabat und Fes zuerst in zweisprachiger Sprache. Das heißt auf Französisch und ebenfalls auf Arabisch. Die Leute, die ganz vertraut waren mit der französischen Sprache, hatten Philosophie in französischer Sprache studiert. Die anderen sogenannten Arabisten hatten ihre Wahl für die arabische Sprache seit den 60er Jahren in Rabat bestimmt. Aber Philosophie in Marokko ist auch Soziologie und Psychologie. Sie waren immer zusammen bearbeitet, studiert in Fes und in Rabat.
Jetzt darf ich Sie vielleicht gleich da unterbrechen. Handelt es sich da um islamische Philosophie oder um europäische Philosophie? Oder wird in beiden Sprachen oder wurde in beiden Sprachen, in französischer und in arabischer Sprache, ein und dasselbe unterrichtet? Oder wie verhält sich das?
Diese Lage war der Fall in den 60er Jahren, aber am Anfang der 70er Jahren wurden die gesamten Abteilungen für Philosophie arabisiert. Deshalb ist nunmehr Philosophie nur auf Arabisch gelehrt. Aber man soll in dieser Hinsicht zwischen zwei Bereichen unterscheiden. Den Bereich der Lehre und den Bereich der Forschung. In der Lehre waren fast allgemein gesagt alle Richtungen vertreten.
Alle Richtungen der europäischen Philosophie.
Ja, alle Richtungen der europäischen Philosophie und also auch ebenfalls der arabischen Philosophie.
In ein und derselben Universität?
Also in ein und derselben Universität.
Und was heißt dann da arabische Philosophie in diesem Fall?
Die arabische Philosophie war das Erbe, das die Marokkaner sich angeeignet haben. Das Erbe der Nordosten Philosophie, der andalusischen Philosophie ebenfalls.
Also da sprechen Sie jetzt von einem Erbe, das aber im Mittelalter liegt?
Ja.
Mehr oder weniger?
Ja. Das heißt, dass in dem Bereich der Forschung wurde immer das Schwergewicht auf dieses Erbe gelegt. In der Lehre wird Descartes, wie Spinoza, wie Hegel, ja, wie fast die meisten großen Namen der Philosophie in Europa mehr oder weniger in die Lehre vertreten.
Ich muss Ihnen sagen, dass wir in dieser Reihe schon einmal über Ibn Rushd gesprochen haben, über Averroes, und der ist ja nun 1198 gestorben, also um 1200 herum gestorben, dieser große andalusische Philosoph, der auch in Marokko gelebt hat. Und dazwischen, wir sprechen jetzt über einen Zeitraum von 600 Jahren oder mehr als 700 Jahren, und da hinein fallen Descartes und Spinoza und Kant und alles Mögliche. Ja. Wie geht man mit dieser Diskrepanz um?
Ja, diese europäischen Philosophen sind da, um die Anknüpfung mit der neuzeitlichen Philosophie zu sichern. Aber die soziale Erwartung ist nicht mit der Lehre verbunden, sondern mit der Herstellung der verlorenen Kontinuität. Und diese Kontinuität sollte durch die Wiederentdeckung der andalusischen Philosophen und insbesondere durch die Entdeckung von Averroes. Mhm. Denn Averroes war schon, der Ibn Rushd war schon seit langer Zeit in Deutschland, in Frankreich gelobt, gehuldigt, und für die Marokkaner war für sie eine große Entdeckung, dass sie diesen großen Philosoph angeeignet zu haben, um eine mögliche Ausfüllung dieser Lücke zu ermöglichen. Aber Averroes war wie ein Grund für die Wiederbelebung der philosophischen Atmosphäre in Marokko. Weil Descartes oder Spinoza oder Leibniz können diese Lehre nicht ausfüllen. Aber durch die Identifikation mit diesem historischen Erbe kann man auch wieder das Recht der Philosophie auf Leben, auf Dauer, noch einmal wieder.
Kann man eigentlich sagen, dass da in gewisser Weise die eigene Tradition wiederentdeckt wurde? Oder ist das eine künstliche Herstellung einer Kontinuität? Wie sehen Sie dieses?
Einmal hatte Gilbert Durand in Frankreich Averroes als der Mann, der den Rationalismus in Europa durchgesetzt hatte. Und die Marokkaner in dieser Sicht nehmen den Rationalismus von Averroes als den Dynamo, der auch unsere philosophische Tradition wiederbeleben kann, auf Kosten von Sufismus, der für viele Leute, zu Recht oder zu Unrecht, für Irrationalismus sorgte.
Der Sufismus.
Ja, ja. Das heißt, für viele Leute sind Averroes und Ibn Arabi ganz einander fremd.
Also Sie meinen jetzt diese Sufi-Philosophie? diese Richtung, das man häufig als die islamische Richtung, der Mystik,
ja,
der
ja,
mystische ja. Richtung.
Pauschal, gesagt, pauschal ja. Wurde, zum, wurde Ibn Arabi zum Vorwurf gemacht, dass er den Irrationalismus in dem marokkanischen Land angeführt zu haben. Ja. Und man lobt Ibn Rushd dafür, dass er den Rationalismus von Aristoteles in Marokko einführen versucht zu haben.
Ja. Ja. Aber ich frage mich dann natürlich, warum, und Sie sagten vorhin, das sei in den 60er oder 70er Jahren eigentlich passiert, das heißt vor 3 oder 4 Jahrzehnten, warum man da plötzlich auf dieses Erbe zurückgreift oder sich mit diesem Erbe identifiziert oder sich dafür interessiert. Ich denke, man könnte vielleicht die Frage stellen, was ist das Interesse daran? Was ist das Interesse an einem Autor wie dem Ibn Rushd in Marokko im 20. Jahrhundert, wenn man jahrhundertelang nicht einmal seine Schriften alle in arabischer Sprache gehabt hat, sondern eben in lateinischer Sprache oder auch in die Übersetzung in moderne Sprachen. Also was ist eigentlich das Interesse an der Philosophie? Hat das mit der Entwicklung von Marokko zu tun? Aber bevor wir uns mit dieser Frage beschäftigen, hören wir ein bisschen Musik. Ja, die Frage nach dem Interesse an der Philosophie oder nach dem Interesse ganz allgemein, sich auf eine rationale Art und Weise mit der Vergangenheit und mit der Gegenwart auseinanderzusetzen, Sie sagten, das sei eigentlich in einer akademischen Art erst in den 60er oder 70er Jahren in Marokko anzusetzen oder seither eine Wirklichkeit. Kann man vielleicht vermuten, dass das etwas mit der Problematik der Identität zu tun hat, dass man sich fragt auch, wer sind wir, oder dass man dieses Wer wir sind in einer neuen Art und Weise zu bestimmen versucht. Also meine einfache Frage wäre, wer ist ein Marokkaner und warum?
Ich glaube, dass man die Philosophie immer schon mit Kultur verbinden sollte, wie den Menschen selbst. Weil auch der Mensch existiert nicht in abstrakto, aber nur innerhalb einer gewissen Gesellschaft mit einer bestimmten Kultur. Der Mensch ist eine kulturelle Erscheinung in diesem Sinne. Die Beachtung der Menschenrechte zum Beispiel nimmt auch Rücksicht auf die Achtung seiner kulturellen Identität. Für die Philosophie ist die Lage genauso. Denn Philosophie ist eine kulturelle Erscheinung. Sie hat auch die Frage der Identität zu stellen. Diese Verbindung mit der Rationalität war nur eine Weise, nach einer Identität, nach einer kulturellen Identität zu suchen. Ich gebe Ihnen auch ein anderes Beispiel aus Deutschland. Deutschland ist ein Land, wo Philosophie eine große Vorgeschichte hat. Und wir unterscheiden zwischen manchmal verschiedenen Philosophien durch die Städte, wo die Philosophie gelehrt und geforscht ist.
Wie zum Beispiel?
Zum Beispiel Gützingen, ja, ist die Stadt von Georg Misch. Das heißt, die Stadt von der Hermeneutik.
Berlin?
Berlin war die Stadt von der Gestaltphilosophie, der Gestaltpsychologie.
Oder auch Hegel.
War von Hegel, von Delzai, von Delzai selbst. Marburg war die Stadt der New- oder Neukantianer. Freiburg war auch die Stadt von Husserl. Das heißt, dass zum Beispiel auch Würzburg war die Stadt, wo Brentano studiert und gelehrt hatte, und auch die Stadt, wo Oswald Kulpe auch studiert und gelehrt hatte. Das heißt, dass jede Stadt, vielleicht in Deutschland, hat ihre eigene philosophische Identität und auch philosophische Richtung. Das hängt auch von organisatorischen Faktoren auch. Ja, das ist wirklich. Aber das heißt auch, dass Philosophie ist nicht nur im Abstrakto betrieben, aber im Konkreto, das heißt in einer bestimmten kulturellen Richtung.
Also es ist immer, wie ein Kollege von mir sagt häufig, orthaft. Sie hat einen Ort.
Ja.
Und dieser Ort hält sich manchmal ziemlich lang durch, nicht? Freiburg, Heidelberg, Göttingen, ja, diese geradezu mythologischen Orte der deutschen Philosophie. Gibt es denn so etwas auch in Marokko? Kann man sagen, dass, oder sagen wir jetzt in der islamischen Welt, aber beziehen wir es auf Marokko, bleiben wir ein bisschen kleiner.
Es zeichnen sich die Konturen bestimmter Traditionen in Marokko. Zum Beispiel in Fez gibt es eine philosophische Tradition mit der Philologie, mit der Arbeit von der Philologie. Das heißt, dass die Philosophen in Fez sich wie Historiker verhalten und dann ziehen sie es vor, sich mit dem Text selbst zu beschäftigen, mit der Edition, mit der Veröffentlichung, mit der das heißt mit der philologischen Bearbeitung, und das war dank einer großartigen Arbeit von einem geschiedenen Kollegen und Professor von mir, Jamaldin El-Alawi, in Fez, ist vor einigen Jahren gestorben, aber er hatte diese Tradition festgelegt in Fez, und die Leute in Fez sprechen nicht ganz pauschal von Ibn Rushd, und das war sein Hauptthema, aber sie sprechen von diesem oder jenem Text, von diesem oder jenem Manuskript. Mhm. Und sobald wir keine festen Konturen des gesamten Korpus von Averroes, Ibn Rushd haben, wagen diese Leute in Fez nicht eine definitive Stellungnahme zu Averroes zu stellen.
Also eine Spezialisierung, eine philologische, das ist vorherrschend im Vergleich zu anderen.
Es gibt schon ein Zentrum in Fez für Averroes.
Ja, aber ich habe natürlich mit meiner Frage nicht nur oder gar nicht in erster Linie die Identität der Philosophen gemeint, was die Philosophen in Rabat von den Philosophen in Fez unterscheidet oder so etwas, sondern die Frage auch nach der Identitätsdebatte sozusagen in Marokko. Meine Frage ist sehr aus der Ignoranz heraus. Ich habe keine große Idee von Marokko, aber ich denke, also wenn ich es sagen müsste, dann würde ich sagen, alle Marokkaner sind Marokkaner. Da gibt es keine, also ich vermute, dass es da keine besonderen kulturellen Differenzen gibt. Stimmt das? Ist Marokko insgesamt eine kulturelle Einheit?
Gott sei Dank, dass es keine Einheitlichkeit gibt. Es gibt eine sozusagen eine politische Einheit, aber keine kulturelle Einheitlichkeit. Denn die Marokkaner sind so verschieden untereinander, wie auch die geografische Lage von Marokko. Denn Marokko seit langer Zeit war von den Berbern gewohnt, hauptsächlich von Berbern, und auch bis zur Zeit sind die Berber mehr als 50% der Bewohner von Marokko. Aber Berber selbst sind selber geteilt in drei Subkategorien. Ja? Das heißt in Nordmarokko, in Mittelmarokko und in Südmarokko mit drei verschiedenen Berbersprachen. Und jede sozusagen Subklasse hat ihre kulinarischen, musikalischen Traditionen, und die Araber selbst sind auch unter sich unterschieden, denn es gibt Araber, die ganz unmittelbar von der Arabien nach Marokko gekommen sind.
Vor 1200 Jahren oder 1300 Jahren. Ja.
Und sich in dem Hinterland aufgehalten hatten. Und es gibt daneben auch Araber, die von Andalusien gekommen sind, nach der Reconquista.
Seit 500 Jahren.
Und es gibt auch Juden, die auch vor den Arabern in Marokko waren. Und Marokkaner in den Städten hatten auch den Einfluss von den Juden, von den Arabern, von den Berbern, dass man keine bestimmte mit dichten Grenzen ausgestattete Ethnie mehr haben.
Beschäftigen sich die Philosophen mit dieser offenbar multikulturellen Gesellschaft in Marokko? Marokko, so wie Sie es jetzt beschrieben haben, ist eine sozusagen immer schon multikulturelle Gesellschaft oder jedenfalls seit sehr langer Zeit. Das, was Sie gesagt haben, erinnert ja fast an Österreich oder an Mitteleuropa, mitteleuropäische Verhältnisse. Das ist nicht etwas, woran ich zuerst denke bei Marokko, dieses Pluralistische. Sie sagten, die Sprachen sind verschieden, die Küchen sind verschieden, die Denkformen. Ich glaube, viele in unserem Land würden eigentlich meinen, das ist ziemlich einheitlich. Wo wesentliche Unterschiede liegen, das wäre, ob es Fundamentalisten sind oder Modernisten. Also nicht in den Kulturen oder in den Sprachen, sondern eher im Verhältnis zur Moderne. Aber wir werden uns jetzt wieder ein bisschen Musik anhören. Vielleicht ist sie berberisch, vielleicht ist sie arabisch. Jedenfalls kommt sie aus der Gegend, über die wir sprechen.